RD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner, regelmäßiger Host hier bei Streitkräfte und Strategien. An dieser Stelle hört ihr eine Spezialfolge zum Umgang der Bundeswehr mit traumatisierten Soldatinnen und Soldaten, diesem ja auch für die Zukunft so wichtigen Thema, denn die Truppe sucht dringend Nachwuchs. In dieser Folge geht es darum, was viele Einsatzveteranen als ihren zweiten Krieg bezeichnen. Den Krieg in ihrem Kopf, die posttraumatische Belastungsstörung. Und es geht um die Frage, wie die Bundeswehr ihnen dabei hilft und ob sie das in ausreichendem Maße tut.
Das ist Killed in Action, Staffel 4, Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Folge 3, Schrei nach Anerkennung.
Und wie immer an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. In diesem Podcast sprechen Betroffene über ihre Traumatisierung und über ihre psychische Erkrankung. Es ist immer wieder auch von Suizid die Rede. Holt euch Begleitung, wenn euch das belasten könnte. Und wenn ihr selbst betroffen seid, holt euch Hilfe. Die Links findet ihr in den Shownotes.
Wir sind zu Hause bei Alex, dem Feldjäger, der in Afghanistan seine Gesundheit verlor, den Christoph Heinzle und ich für diesen Podcast Killed in Action schon mehrfach im Harz besucht haben und der bei unserer ersten Begegnung im Jahr 2019 gleich mehrere T-Shirts durchgeschwitzt hat, als er uns seine Geschichte zum ersten Mal erzählte. Ein muskelbepackter, tätowierter Mann mit Armen wie Baumstämme, der aber immer wieder in Tränen ausbrach.
Oder der unterbrechen musste, weil sein Puls zu sehr in die Höhe ging. Er hatte ja bei unseren jüngsten Gesprächen dieses Messgerät, das man auf den Finger steckt, immer neben sich liegen. Und Alex, der hat uns im Frühjahr eine weitere Geschichte erzählt, die seinen Herzschlag im negativen Sinn beschleunigte. Alex ist mittlerweile als dienstunfähig aus der Bundeswehr entlassen. Und danach, da bekam er Post von der Bundeswehr mit Anweisungen, was er noch alles zurückzugeben hätte. Ausrüstungsgegenstände, auch aus dem Einsatz 2010, seine Wüstenuniform zum Beispiel.
Und einen vermeintlich unwichtigen Gegenstand, der für Alex aber durchaus große Bedeutung hat. Ein Patch, ein Abzeichen, das mit Klett am Ärmel der Uniform befestigt wird, auf dem der Name der NATO-Stabilisierungsmission damals in Afghanistan steht. Dort steht nämlich ISAF.
Also die Mission ISAF ist seit 2014 vorbei und jetzt soll ich den zurückgeben oder dafür bezahlen? Also ich habe meine Gesundheit gegeben, die Mission ist vorbei. Sie können den Patch für nichts mehr gebrauchen, außer sie würden den irgendwo verklingeln oder sich ins Regal legen. Aber selbst das ist jetzt nicht viel Geld, aber es geht ums Prinzip. Der Soldat hat immer nur zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Und die Bundeswehr fordert, 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 fordert.
Für Alex steckt also sehr viel Symbolik in diesem Schreiben der Bundeswehr. Es ist für ihn eine Art Sinnbild für den Umgang seines ehemaligen Dienstherrn mit seinen Angestellten, beziehungsweise in Alex' Fall ehemaligen Angestellten.
Und was machst du jetzt mit dem Patch?
Den behalte ich. Ganz einfach, werde ich für bezahlen, kriegen sie halt die Geld. Ja. Meine Gesundheit haben sie auch schon gekriegt, dann können sie doch 20 Cent für drauf haben.
Für Alex ist dieses vermeintlich kleine Detail auch deshalb so eine große Sache, weil er so wahnsinnig frustriert ist. Das war auch 2019 bei unserer ersten Begegnung schon. Aber der Frust ist über die letzten Jahre eher noch gewachsen, weil es ihm, das sagt er ganz offen, noch schlechter geht heute. Und deshalb geht es in dieser Folge auch um das Thema Anerkennung.
Und das gleich im doppelten Sinne. Viele Soldaten haben einen langen Kampf hinter sich um juristische Anerkennung ihrer Erkrankung, ihrer PTBS. Ihnen allen und auch Alex geht es darum, dass trotz allem auch ihre Leistung anerkannt wird. Also die Tatsache, dass sie das Äußerste, ihr Leben riskiert haben im Einsatz und dabei ihre Gesundheit verloren. Und das ist ein Kampf um Anerkennung, den sie sowohl mit der eigenen Truppe als auch mit der Gesellschaft insgesamt führen.
Die Krankheit hätte niemals so schlimm sein müssen, hätte man die Leute einfach ernst genommen und nicht in irgendeine Schublade gesteckt. Denn man hat einfach nur gesagt, okay, ich habe meinen Dienst geleistet, aber irgendwas stimmt nicht mehr, bitte helft mir. Ich brauche eure Hilfe, alleine schaffe ich das nicht. Und man wurde eigentlich hingestellt als Bittsteller. Und da geht irgendwas innerlich kaputt. Man hat eigentlich immer so gesagt, ja, das ist mein Dienst, der dem diene ich ja treu und er hat ja auch seine Pflichten, die sind ja auch gesetzlich verankert. Und man kriegt Schritt für Schritt immer mehr mit, dass die Krankheit ja, so hingestellt wird, als wenn man irgendwas ergaunern möchte. Dabei ist es nicht so, man wollte einfach nur die Hilfe haben.
Dazu ein Beispiel, das uns in Staffel 1 schon begegnet ist. Alex und seine Frau Jessie sind davon so nachhaltig erschüttert, dass sie bis heute davon erzählen. Um festzustellen, unter welchen psychischen Erkrankungen Alex leidet, hat er im Bundeswehrkrankenhaus Berlin einen Fragebogen bekommen mit dutzenden Punkten und Unterpunkten.
Und mit Fragen wie: Wissen Sie, ob Sie ein erwünschtes Kind waren? Hat es in Ihrer Entwicklung Doktorspiele gegeben? Wann haben Sie zum ersten Mal onaniert? Mit welchen Fantasien? Das alles sollte wohl dem Zweck dienen, herauszufinden, ob die Krankheit wirklich aus dem Einsatz stammt.
Wann hast du dir einen runtergeholt und sowas? Das macht man nicht, ne? Also man kann doch nicht sagen, du hast PTBS vom Runterholen. Also so eine Sache, das... Und das ist einfach so... Da hat die Medizin einfach versagt in dem Augenblick. Das ist einfach für mich nicht ausgereift gewesen. Und da hat halt keiner geholfen.
Alex hat nach der Diagnose von 2011 einen langen Behandlungsweg hinter sich gebracht. Mit Hilfe von Ärzten, Psychologen, Therapeuten. Die Traumazentren, die der heutige PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, Professor Peter Zimmermann, aufgebaut hat, genießen ein hohes Ansehen.
Ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, dass die Bundeswehr, was die Bezahlung von therapeutischen Maßnahmen angeht, ziemlich großzügig ist. Auch im Vergleich zu anderen Versorgungssystemen, auch gerade im Vergleich zu anderen Armeen. Das heißt, was unsere Versorgung in der Bundeswehr kennzeichnet, ist tatsächlich, dass wir den Betroffenen viel Zeit lassen, auch für Genesungsprozesse.
Doch bei Alex ist trotzdem viel schiefgelaufen. Die Jahre verrinnen, Alex wird nicht gesünder. Vielleicht auch deshalb, weil gleich zu Beginn einiges versäumt wurde, weil Mediziner der Bundeswehr, denen Alex gegenüber saß, wie er berichtet, die Krankheit nicht so ernst zu nehmen schienen, wie sie war.
Ich saß quasi auf meinem Stuhl und er stand mit seinem Arztkittel da, die Brille auf der Nasenspitze und guckte mich von oben herab über den Brillenrand an mit meinem Diagnosebericht, mit meinem Arztbrief in der Hand und guckte drauf, PTBS, ach, da machen wir mal Kurzzeittherapie und her und dann machen wir die Tablette und die Tablette. Werden Sie sehen, nach den 25 Sitzungen, da sind Sie gesünder als vor dem Einsatz. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe jetzt gedacht, will der mich jetzt verarschen oder was? Ich war vor dem Einsatz, war ich komplett gesund, da war gar nichts. Und wie kann ich denn gesünder werden, wenn ich nichts hatte?
Und diese Therapie beginnt dann etwa 1,5 Jahre nach Alex Rückkehr aus Afghanistan und ein halbes Jahr nach der Diagnose. So ambulant es nur irgendwie geht. Während seiner Dienstzeit nämlich, auf Streife sozusagen, fährt ein Kamerad den PTBS-Geschädigten zu seinen Therapiesitzungen.
Ich war der Streifenführer, war also auf dem Beifahrersitz. Und ich glaube, jeder Therapeut, der das jetzt hört, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich war ja waffenführender Soldat. Und ich bin mit meiner dienstlich gelieferten Waffe, mit meinem Schwarzzeug, so heißt das ja bei den Feldjägern, in die Therapiesitzung reinigen. Das Einzige, was dann die Frau gesagt hat, es wäre vielleicht ganz nett, wenn sie die Pistole mit Gürtel wenigstens ausziehen und neben sich legen und nicht direkt griffbereit haben. Und so ging man dann in eine Traumatherapiesitzung rein, quasi den Waffengurt daneben mit mindestens 2 Magazinen, a 15 Schuss. Dann sprach man über Dinge im Einsatz, die überhaupt nicht schön waren, die Bilder hervorgerufen haben, die noch weniger schön waren. Und ich sage das jetzt mal so, zwar nicht immer so, aber es könnte auch passieren, dass einmal die Tränen liefen bei manchen Sachen. Dann haben sie die Tränen abgewischt, das Schwarzzeug umgemacht und es war der Streife gefahren. Das war's. So nach dem Motto, als wenn es, ja, fahren sie da halt 25 Mal dann hin und dann hast du das erledigt und dann ist gut, ne?
Doch auch nach 25 Therapiestunden ist nichts gut bei Alex. So bitter es klingen mag, vielleicht kam seine Traumatisierung einfach zu früh. Denn die Bundeswehr musste erst lernen, mit dem Thema umzugehen. Und hat mittlerweile einiges entwickelt für ihre Veteranen. Und auch außerhalb gibt es inzwischen Ansprechpartner.
Es gibt zum Beispiel den Bundeswehrverband. Das ist ein unabhängiger Verein, der die Interessen aller vertritt, die in der Bundeswehr waren oder sind, eine Art Soldatengewerkschaft. Der Verband betreibt eine Stiftung, die Veteranen und ihren Familien bei finanziellen Engpässen aushilft.
Der Bund Deutscher Einsatzveteranen kümmert sich um die Interessen und Belange jener, die in Kampfhandlungen waren. Speziell geschulte Paten begleiten und beraten Erkrankte, wenn sie ihre Ansprüche klären und durchsetzen wollen. Innerhalb der Bundeswehr gibt es den Sozialdienst. Die Mitarbeitenden helfen den Veteranen bei den Papieren und klären sie über ihre Ansprüche auf. Der Sanitätsdienst, der psychologische Dienst sowie die Militärseelsorge bieten psychologische und seelische Unterstützung an. Und im Zentrum für innere Führung werden Soldatinnen und Soldaten ausgebildet, die Einsatzgeschädigten helfen sollen.
Und auch die Vorgesetzten spielen eine wichtige Rolle. Sie haben laut § 10 des Soldatengesetzes eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Soldatinnen und Soldaten und werden auf den Umgang mit Einsatzgeschädigten und psychisch Kranken vorbereitet. In Absatz 3 heißt es schlicht, er hat für seine Untergebenen zu sorgen.
Das ist genau das, was Alex so erzürnt. Er brennt für diesen Beruf, glaubt an ihn bis heute. Er glaubt an Treue und Kameradschaft und will ja auch unbedingt weiter Soldat bleiben. Doch gerade weil die Erkrankten wie Alex solche Idealisten sind, ist ihr Fall so tief, ist die Enttäuschung so grenzenlos, dass niemand diesen Fall ins Bodenlose aufgehalten hat.
Alex lobt seine Feldjägereinheit in Augustdorf. Dort habe er trotz seiner Krankheit Kameradschaft erfahren. Er fühlt sich aber sonst im Stich gelassen. Von seinem Dienstherrn, von der Gesellschaft, auch von der Politik. Als der letzte Bundeswehrflieger aus Mazar-i-Sharif beim Abzug aus Afghanistan im Sommer 2021 nach 20 Jahren nach Deutschland zurückkehrte, stand niemand am Rollfeld, um die Heimkehrenden zu empfangen. Niemand aus dem Ministerium, niemand aus dem Bundestag, der die Soldaten ja in diesen Einsatz geschickt hatte.
Wie kann es dann sein, dass da nicht mal der Hausmeister stand? Da stand da gar keiner.
Die Begründung der Bundeswehr damals, die Soldaten hätten so schnell wie möglich heim zu ihren Familien gewollt. Aber den Fehler wollte man nicht noch einmal machen. Es gab den großen Zapfenstreich anschließend für die Afghanistan-Veteranen. Und bei der Rückkehr aus Mali Ende 2023 stand die politische Führung dann am Rollfeld. Überhaupt gibt sich die Politik Mühe, sich als lernfähig zu erweisen, Anerkennung auch öffentlich zu zeigen. Jüngstes Beispiel: der Veteranentag, der am 15. Juni 2025 erstmalig begangen wird.
Der überparteiliche Antrag zur Einrichtung eines nationalen Veteranentages und zur Verbesserung der Versorgung von Veteraninnen und Veteranen sowie ihrer Familien ist ein starkes, ein wichtiges und ja auch ein überfälliges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung.
Verteidigungsminister Boris Pistorius im Frühjahr 2024 im Bundestag.
Wertschätzung für diejenigen, die sich mit ihrem Leben im parlamentarischen Auftrag für das Recht und die Freiheit unseres Landes einsetzen oder eingesetzt haben, ob in Afghanistan, in Mali oder im Roten Meer.
Hier wird sicherlich die Bühne sein. Bernhard Drescher weiß, wo was hin soll. Der Vorsitzende des Veteranenverbands führt uns um den Reichstag, wo der erste Veteranentag der bundesdeutschen Geschichte gefeiert wird.
Und dazwischen vollzieht sich das gesamte Geschehen des Veteranentages mit einem Veteranendorf, mit Spielplätzen, mit Bier und Bratwurst für das Publikum, mit ein bisschen Volksfeststimmung.
Eindrucksvoll fand ich die Erzählung von Bernhard Drescher, wie das im Jahr 2014 mal begonnen hatte. Mit einer Demo wäre fast schon zu viel gesagt, also einer Handvoll Leute, die sich vor den Reichstag gestellt hatten, um auf die noch sehr schüchterne Veteranenbewegung damals aufmerksam zu machen.
Drei Mann mit einem rosa Schild, auf dem stand unvergessen unsere Gefallenen, unsere Einsatzveteranen. Still und stumm und dabei ein BDV-Fähnchen mit unserem Logo haben wir da gestanden. Und die ersten Erlebnisse waren dort, dass Publikumsverkehr uns einen Euro vor die Füße geworfen hat. Ja, nach dem Motto, da stehen Bedürftige. Hat uns schon gewundert, aber hat uns nicht geschmerzt.
Auch Alex findet diesen Veteranentag heute wichtig. Die Hoffnung von Einsatzrückkehrern wie ihm, dass dieser Tag auch ein Licht auf jene wirft, deren Leben mit der Krankheit so viel Schatten beinhaltet.
Also erstens mal ist es richtig und wichtig, dass es den gibt. Die Bundeswehr befindet sich ja seit Anfang der 90er Jahre ja in sämtlichen Auslandseinsätzen rund um die ganze Welt. Und es ist schön, dass sich die Politik endlich mal dazu durchgerungen hat, diesen Veteranentag stattfinden zu lassen, obwohl, also meine persönliche Sichtweise darauf, es wird die ersten Jahre wahrscheinlich ziemlich schwierig werden. in Teilen der Gesellschaft kommt wieder die Sinnfrage, warum muss denn das jetzt sein? Dann werden Einsatzveteranen auch zu Recht dann sagen, Entschuldigung, aber da gibt es vielleicht noch einen Unterschied, ob man jetzt als Grundwehrdienstleister gedient hat und war Obergefreiter in einer Offiziersmesse und hat da Kaffee eingeschenkt, oder war man jetzt Einsatzveteran im Auslandseinsatz und hat den ganzen Tag nur gebuckelt, hat sich beschießen lassen, hat getrauert um seine Kameraden, dass es da trotzdem noch einen Unterschied gibt.
Nicht viele Soldatinnen und Soldaten haben es mit Mitte 30 mit Ausstellungsstücken ins Museum geschafft. Die Luftlandesanitäterin Annika Schröder schon. Das Militärhistorische Museum in Dresden gibt dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan viel Raum. Eine Vitrine ist dem Karfreitagsgefecht gewidmet. Hier laufen Videos vom Kampfeinsatz in Dauerschleife. Daneben Leihgaben von Annika, die an diesem Tag Gefallene und Verletzte aus der Kampfzone geholt hat.
Wir sehen hinter mir in der Vitrine Teile meiner Ausrüstung des Karfreitagsgefechts, unter anderem mein Ehrenkreuz in Gold mit rotem Rand für Einsatz unter Leib und Leben sowie meine Einsatzmedaille Gefecht. Des Weiteren meinen Fallschirmspringerhelm, den ich damals am Karfreitagsgefecht getragen habe, sowie meiner privat beschafften Staubschutzbrille und meiner Handkarte.
Was bedeutet das für dich, hier zu stehen? Ist das immer ein besonderer Moment, wenn du hierher zurückkehrst?
Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, weil man hier halt einerseits sieht, was wir Soldaten im Einsatz geleistet haben, was uns abverlangt wurde und somit direkt mit dem Thema Totenverwundung in Verbindung steht. Und andererseits ist man so auch sichtbar für die Öffentlichkeit und auch Teil der deutschen Geschichte. Mir persönlich ist es sehr wichtig, weil ich denke, wir haben in der Bundeswehr zu wenig weibliche Vorbilder an Soldaten. Und hier ist es die Möglichkeit, dass man der Öffentlichkeit darstellt, dass es halt nicht nur männliche Soldaten in den Kampfeinsätzen gibt, sondern auch die Beteiligung von Soldatinnen. Oder eben, was hier auch dargestellt wird, dass die Bundeswehr nicht nur positive Seiten hat. Das böse Ende des Soldatenberufes, wir sind eine Parlamentsarmee, kann man hier gut sehen. Und das ist nun mal das Thema Krieg, Tod und Verwundung. Und das wird hier auch thematisiert. Und das gehört zu unserem Beruf und deshalb finde ich wichtig, dass das hier auch ausgestellt wird.
Wir haben diese Reise in die Vergangenheit der Bundeswehr und diese ganz persönliche Reise in die eigene Vergangenheit mit Annika gemeinsam angetreten und wir haben sie in das Museum in Dresden begleitet. Dieses Museum will die Ursachen und die Folgen von Kriegen beleuchten. Es gibt dort einen Bereich, der sich Leiden am Krieg nennt.
Götz Ulrich Penzel, der für Sammlung und Forschung zuständige Leiter des Museums, hat vor vielen Jahren Kontakt zu Annika aufgenommen, sich ihre Geschichte angehört und dann ihre Ausrüstungsgegenstände ausgewählt.
Und das muss ich sagen, also auch jetzt 5 Jahre danach, hat mich schon ganz schön auch mitgenommen, ne? Also weil sie so intensiv erzählt und berichtet hat. Und das also macht auch schon was mit einem, auch wenn ich natürlich ganz weit weg war von dieser Sache, von diesem Karfreitagsgefecht. Und ist aber schon wirklich, also nimmt einen mit und ist aber auch interessant. Und ich finde, das muss man eben auch der Nachwelt zeigen oder den Besuchern und zukünftige Generationen, was passiert ist und was das mit den Leuten macht auf beiden Seiten, ne?
Die Nacht vor unserem Besuch im Museum habe sie extrem schlecht geschlafen, erzählt uns Annika. Dieser Ausflug nach Dresden ist für sie belastend und befriedigend zugleich.
Also ich sage immer, die Gefechtsmedaille oder die Einsatzmedaille Gefecht, die hat 2 Seiten. Einerseits, meine persönliche Meinung, zeigen Auszeichnungen und Orden, was ein Soldat geleistet hat. Man muss die sich auch verdienen. Das Ehrenkreuz, was ich bekommen habe, ist die zweithöchste Auszeichnung der Bundeswehr. Meines Wissens nach bin ich damit der höchst ausgezeichnete weibliche Soldat der Division Spezielle Operationen, heute Spezialisierte Kräfte, was mich auch etwas mit Stolz erfüllt.
Gleichzeitig fühlt sich Annika von der Bundeswehr im Stich gelassen. Ihre psychische Erkrankung wird von ihrem Arbeitgeber zunächst nicht als Einsatzschädigung anerkannt.
Und so bewegt sich denn Annika in diesem Spannungsfeld aus höchster Anerkennung durch Auszeichnungen auf der einen Seite und gleichzeitiger Nichtanerkennung ihrer schweren seelischen Verletzung auf der anderen Seite. Annika erzählt uns von Medizinern, die ihr vorwarfen, sich nicht auf die Therapie einzulassen. Das klingt ganz ähnlich wie bei Alex. Sie legt sich mit Vorgesetzten an, die ihren Schilderungen zufolge wenig Verständnis für ihre Situation aufbrachten.
Also einerseits bin ich natürlich auch nicht ganz einfach. Andererseits denke ich aber auch, dass wir nicht überall, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber oftmals noch ein Generationenproblem in der Bundeswehr haben. Ich nenne es einfach mal der junge weibliche Soldat und der alte männliche Vorgesetzte. Dass einfach die Weltanschauung, die Werteprägung, dass das halt einfach noch nicht immer da ist, wo es vielleicht schon sein sollte. Also das ist meine persönliche Wahrnehmung.
Und schließlich steckt auch Annika mitten im ermüdenden Kampf gegen die Bürokratie. Um den geht es in der nächsten Folge. Annika führt diesen Kampf mit einer, wie sie uns erzählt, Akkuladung von ohnehin nur noch 30%, womit sie ihren eigenen Körper meint.
Ich sage mal, ich habe gerade am Karfreitagsgefecht, ich habe nur meinen Auftrag gemacht. Aber ich habe meinen Auftrag aus meiner persönlichen Bewertung zu mehr als 100% erfüllt. Ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Jetzt bin ich krank geworden. Ich bin krank geworden, weil ich Gefallene geborgen habe, sie nicht dem Feind überlassen habe, die Familien der Gefallenen, die konnten die zu Hause beerdigen, weil wir den Kopf hingehalten haben. Deswegen bin ich krank geworden. Und jetzt ist aber keiner für mich da. Und das ist verdammt bitter. Und das habe ich nicht unterschrieben.
Und damit sind wir wieder bei den zwei Seiten der Medaille. Annika Schröders Blick auf die Bundeswehr wird immer ein zwiespältiger bleiben.
So, und ihr merkt das ja, ich bin ja am Herzen durch und durch Soldat.
Annika erlebt im Laufe der Jahre Höhenflüge, nimmt an Lehrgängen teil, berichtet von weiterhin tollen Erfahrungen. Aber immer wieder fällt sie in abgrundtiefe Löcher. Eines dieser Löcher tut sich auf, als die Taliban in Afghanistan 2021 wieder die Macht übernehmen. Ein weiteres nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
Und ich weiß noch, wo ich die Bilder gesehen habe, wo die Raketen auf Lemberg geflogen sind. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie alle anderen auch. Und dann weiß ich noch den Tag, wo ich draußen auf dem Übungsplatz stand und ausgebildet habe, wie jeden Tag. Und da war ich im Kopf schon im Krieg. Also ich weiß dann noch jede Minute, weil wir ja vom Prinzip her das Gefecht wie jeden Tag auch ausgebildet haben. Aber für mich hat sich schon anders angefühlt. Das war ganz ekelhaft, weil ich im Kopf schon im Krieg war. Gefühlt war es Krieg. Also ich wusste, dass ich in Deutschland bin. Mir war auch klar, dass der Russe jetzt hier nicht innerhalb von 3 Tagen vor der Tür steht. Das war mir schon klar. Aber ich habe mir auch mal erklären lassen in der Therapie, dass auch der Kopf deutlich realisiert, dass der in Deutschland ist. Aber der Körper nicht. Also du kriegst Herzrasen, Panikattacken ist übertrieben, aber dein Körper ist auf Angriff.
Letztlich ist es Annikas Hof, Annis kleine Farm, die ihr heute Halt und ihrem Leben einen Rhythmus gibt.
Neben Hunden hat sie Gänse, Schweine, Kaninchen, einen Teich, Obstbäume, Gemüsebeete, viel Arbeit. All das braucht Pflege, braucht Liebe. Wofür Annika jeden Tag früh aufsteht, freiwillig früh aufsteht. Einen größeren Kontrast, sagt sie uns, als den zwischen einem Kaninchenbaby und dem Afghanistan-Einsatz kann es nicht geben.
Stefano B. ist knapp 30, als er das erste Mal nach Afghanistan geht, 2008. Das war mit immer mehr Anschlägen und Gefechten der Beginn der harten Jahre für das deutsche Einsatzkontingent. Und damit auch für Stefano B., den Geiselnehmer von Ulm. Mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Auslandseinsatz will er sich von der Polizei erschießen lassen. Deshalb nimmt er in einem Starbucks-Café Geiseln. Hintergrund der Tat: Stefanos psychische Erkrankung, seine posttraumatische Belastungsstörung. Begonnen hatten seine Probleme schon 2008, stellt das Landgericht Ulm später in seinem Urteil fest.
Um seine belastenden Erinnerungen an diesen Einsatz zu verdrängen, begann er nach seiner Rückkehr verstärkt Alkohol zu konsumieren. Im Jahr 2011 folgte ein weiterer 6-monatiger Einsatz in Afghanistan, nachdem er unter Schlafstörungen mit wiederkehrenden, einsatzbezogenen Albträumen sowie unter durch äußere Trigger auftauchenden Bildern mit belastenden emotionalen Zuständen aus den Einsätzen in Afghanistan litt. Es gelang ihm jedoch weiter, sein Belastungserleben durch starken Alkoholkonsum zur Seite zu schieben.
Andreas Eggert vom Bund Deutscher Einsatzveteranen kam selber aus Afghanistan mit einsatzbedingter PTBS zurück Eggert lernte Stefano nach dem überstürzten und chaotischen Abzug der internationalen Truppen und der Machtübernahme der Taliban im August 2021 kennen.
Also Stefano hat berichtet, dass die Bilder aus dem Fernsehen vom Truppenabzug in Afghanistan ihn massiv zurückgeworfen haben in die Zeit, wo er selber in Afghanistan gewesen ist und seitdem keine ruhige Nacht mehr findet, sehr angespannt sei, was sich auf das Familienleben auswirkt. Also für mich war das von Anfang an ein klarer Fall. Die Albträume nachts, die wahnsinnige Angespanntheit im Tagesverlauf, das waren für mich alles Indizien dafür, dass er einsatzgeschädigt ist.
In den Jahren nach den Einsätzen arbeitet Stefano als Krankenpfleger. Dann, nach 8 Jahren als Zivilist, wieder als Soldat. Im Rahmen des sogenannten Einsatzweiterverwendungsgesetzes, um ihm Bundeswehrkrankenhäuser und Ärzte zugänglich zu machen. Gesundheitlich hilft ihm das aber nicht. Im Gegenteil. Stefano ist frisch gebackener Vater, der kleine Sohn ein Wunschkind. Ihm zuliebe hört er mit dem Trinken auf. Seine Aggressionen, Symptome der PTBS, nehmen zu.
Damals in der Beobachtung ist es zeitweise auch so eskaliert, dass mich die Ehefrau auch in der Nacht angerufen hat, um eben ihr Erleben zu schildern, wo Stefano sie zuvor bedroht hatte und dann sich mit einem Messer im Badezimmer eingeschlossen hat und er darum gebettelt hatte, dass sie die Polizei ruft und sie wollte mich fragen, was sie machen soll. Und ich konnte ihr letztendlich nur den Tipp geben, die Polizei zu rufen, dass die Situation klären, weil er für mich offensichtlich eigengefährdend war und eben auch fremdgefährdend. Und die Situation wurde im Verlauf auch durch die Polizei gelöst. Also er kam freiwillig aus dem eingeschlossenen Badezimmer heraus und hat sich der Polizei gestellt. Aber das hat eben für uns sehr viel über seinen Gesundheitszustand ausgesagt. Und umso dringender benötigte er aus unserer Sicht auch die medizinische Hilfe.
Für Stefanos Frau ist das schwer zu ertragen. Ihr Mann ist kaum wiederzuerkennen. Sie schreibt Verantwortlichen der Bundeswehr immer wieder. Familie B wird vertröstet. Und Stefano geht es immer schlechter, beschreibt der Sachverständige im Ulmer Prozess.
Sein Verhalten gegenüber seiner Ehefrau habe B. als persönlichkeitsfremd und mit seinen Werten absolut unvereinbar erlebt. Er habe dadurch einen Hass gegen sich selbst entwickelt, den er auf Dauer nicht habe auffangen können und habe schließlich eine Depressivität und Suizidalität entwickelt.
Die Scheidung wird eingeleitet. Stefano zieht aus in die Kaserne nach Unna. Das schützt und entlastet Frau und Kind, aber für den traumatisierten Soldaten ist das neue Umfeld nicht hilfreich. Krankgeschrieben hat er keine Aufgabe und findet offenbar auch keinen Anschluss.
Also ich weiß, dass er sich immer komisch beäugt gefühlt hat von den Kameradinnen und Kameraden, die dort rundherum waren. Er hat eine Einzelstube gehabt und dort hat er dann in Flaschen uriniert und ist, wenn dann nur, nachts auf das WC gegangen, wenn eben niemand mehr da war. Er hat sich da eigentlich völlig isoliert. Wenn ich weiß, da ist jemand, der das Wertvollste gegeben hat, seine Gesundheit, wenn nicht sein Leben, seine Gesundheit für die Bundeswehr, für das deutsche Volk, für sein Land, dann gehe ich eigentlich anders mit diesem um. Aber in der Bundeswehr werden solche Menschen leider immer noch als schwach bewertet.
Treffen von Einsatzveteranen in der Herzkammer der Demokratie im Deutschen Bundestag. Marcel Bonert, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten, eröffnet die Veranstaltung, die den Veteranentag vorbereiten soll. Er findet, dieser Tag verdiene, noch bekannter zu werden.
Wir merken schon, dass sich seit Februar 2022 Russlands Überfall auf die Ukraine die Stimmung in der Bevölkerung sehr positiv für die Bundeswehr geändert hat. Es zeigen auch Studien, dass es in unserer Bevölkerung eine sehr große Bereitschaft gibt, die Bundeswehr zu unterstützen, das auch an Events wie dem Veteranentag zu zeigen. Und jetzt gilt es aber, denen, die das so generell toll finden, mal ganz konkrete Ideen an die Hand zu geben und zu sagen, hier, und das ist übrigens das, was du tun kannst, und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie sich einbringen können.
Auch Robert Müller ist hier, der Mann, der einer der ersten deutschen Soldaten überhaupt in Afghanistan war, der verwundet und traumatisiert wurde, Der sah, wie im März 2002 Kameraden zerfetzt wurden, als eine alte russische Rakete in Kabul explodierte.
Hier in Berlin zentral diesen Veterantag zu begehen, das ist schon ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung. Ich glaube, dass mit der heutigen Sicherheitslage in Europa und hier in Deutschland, weil der Krieg ist nicht mehr in Afghanistan weit weg, sondern hier in Europa angekommen, wir spüren ihn auch, jeder, dass wir heute ein gesellschaftliches Interesse daran haben, was machen unsere Veteranen in den Einsätzen, was passiert, wenn sie nach Hause kommen, verwundet und wie geht die Gesellschaft damit um? Also ich glaube, da ist jetzt eine Chance, einfach die Gesellschaft abzuholen und das stimmt mich ein bisschen positiv.
An diesem Tag klingt Robert so ganz anders als in der Vergangenheit. Er hatte uns bei unseren Begegnungen immer wieder geschildert, wie viel Wut er im Bauch habe wegen des Umgangs der Politik mit ihren Soldaten. Und auch wie zornig er auf seinen Dienstherrn war. Man lässt die Veteranen auf den Behördengängen verrecken. Das ist einer der Sätze, der uns von Robert in Erinnerung geblieben ist. Bei dem es Jahre dauerte, bis er überhaupt eine Behandlung bekam und dann nochmal viele weitere Jahre, in denen er um Entschädigung kämpfen musste.
Aber weil ich keine Hilfe bekommen habe, weil man mich dahin gebracht hat. Man hätte mir von Anfang an, hätte man mich in eine Traumatherapie stecken müssen. Nee, gehen Sie mal nochmal in Einsatz. Hat mir auch geholfen. So. Und das werfe ich nicht nur diesem Einzelnen, der kann vielleicht gar nichts dafür, aber das werfe ich dem System Bundeswehr einfach vor. Das ist der Vorwurf. Ist sonst ein toller Arbeitgeber, aber hier ist echt scheiße.
Doch für den Veteranentag kann sich Robert Müller begeistern. Damit das Schicksal der Veteranen nicht in Vergessenheit gerät für den Rest des Jahres, haben er und andere Kameraden noch weitere Anregungen. Zum Beispiel für Ehemalige wie ihn, die freiwillig oder unfreiwillig aus der Bundeswehr ausgeschieden sind und nun nicht mehr ohne weiteres in Kasernen ein- und ausgehen können.
Und deswegen ist mein Wunsch, dass zum Beispiel jede Kaserne ein Veteranenbüro hat. Von mir aus auch vor der Kaserne. Wo jeder hingehen kann, Tasse Kaffee ziehen kann. Und dann fragt jemand, hey, wie geht's dir? Und dann sagt er, mein Kühlschrank ist leer. Ich habe nichts mehr zu essen. Weihnachten, Kinder kommen. Ich habe auch kein Geschenk, weil ich kein Geld habe, weil ich noch im Klageverfahren bin oder weil ich obdachlos bin. Dann kann man da schnell helfen.
Nun gibt es in Deutschland neuerdings ein sogenanntes Veteranenbüro, eingeweiht im Januar 2024 in Berlin-Mitte. Nur einen kurzen Spaziergang vom Hauptbahnhof entfernt, wie es wörtlich auf der Bundeswehr-Webseite heißt. Dieses Büro soll sich auf Nachfrage um die Sorgen und Nöte der Veteranen kümmern bzw. Ansprechpartner vermitteln, mit einem achtköpfigen Team.
In den USA gibt es seit langem schon eine zentrale Anlaufstelle, das Department of Veterans Affairs, ein ganzes Ministerium. Denn in den USA sind die Dimensionen mit denen in Deutschland nicht vergleichbar. Sowohl was die Traumatisierten angeht, als auch überhaupt die Einsatzveteranen. Aber ein Blick über den Tellerrand kann nicht schaden, meint Luftlandesanitäterin Annika. Vielleicht bringt der Veteranentag mehr Aufmerksamkeit für den Soldatenberuf.
Ich selbst habe aber die Erfahrung in Uniform in den USA auf Lehrgängen schon gemacht, wo es tatsächlich war. Also, dass mich Zivilisten auf der Straße angesprochen haben, klar erkennbar als Nicht-US-Soldat. Und trotzdem, thank you for your service. Auch ich habe bei verschiedenen Einkäufen die 10% Support Our Troops überall bekommen. Wir waren mit Kameraden, wo wir auf Lehrgängen waren, zum Beispiel in Restaurants essen. Und da kam dann der Restaurantbesitzer und sagte, zum Beispiel die Getränke gehen aufs Haus, die habe ich schon bezahlt. Und das ist was ich in Deutschland so noch nicht erlebt habe.
Das soll sich durch den Veteranentag langsam ändern.
Der Gedenktag wurde im April 2024 vom Bundestag beschlossen, mit Unterstützung aller im Parlament vertretenen Parteien. Nur die Linke hatte dagegen gestimmt. Ein großes Fest vor dem Reichstag. Bundesweit mehr als 100 Veranstaltungen. Gedenkmärsche, Vorträge, Fotoausstellungen, Podiumsdiskussionen. Veteranen sollen an diesem Tag sichtbar werden und dadurch mehr Anerkennung bekommen. Das ist nicht nur ein symbolischer Akt, sagt der PTBS-Beauftragte Peter Zimmermann.
Und der Veteranentag, glaube ich, wird ein wertvolles Instrument werden. Wertschätzung, soziale Unterstützung auf gesellschaftlicher Ebene. Und damit, müsste ich als Fachmann sagen, trägt eigentlich der Veteranentag unmittelbar auch zu Heilungsprozessen bei, weil es ein Element sozialer Unterstützung ist. Also ich bin da ein großer Fan.
Die Beziehung der Bevölkerung zu den Soldaten wurde bei unseren Recherchen oft als freundliches Desinteresse beschrieben. Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Bundeswehr auch kritisch. Tucholskys Satz »Soldaten sind Mörder« ist verfassungskonform. Ursula von der Leyen sprach vom Haltungsproblem der Bundeswehr. Im Sommer 2023 vertraute nur ein Drittel der Deutschen der Bundeswehr. Durch die momentanen Kriegshandlungen ändert sich das. 2024 bekundeten 82% der Bevölkerung eine positive Einstellung zur Bundeswehr.
Der Veteranentag soll jetzt noch bewusster machen, was Soldatinnen und Soldaten leisten, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius beim Beschluss im Parlament.
Viel zu oft kam in den vergangenen Jahren das Gefühl auf, dass unser Leben in Freiheit und Frieden eine Selbstverständlichkeit ist. Der Veteranentag macht deutlich, dass dies eben nicht der Fall ist. Und in vielen Regionen dieser Welt, in denen unsere Soldatinnen und Soldaten eingesetzt sind, eben auch nie war. Dieser Tag macht klar, was der höchste Preis für unser Leben in Freiheit und Frieden sein kann. Denn wenn wir heute über 10 Millionen Veteranen und Veteranen sprechen, dürfen und wollen wir die nicht vergessen, die ihren Einsatz für ihre Nation mit dem höchsten Gut bezahlt haben, ihrer Gesundheit und ihrem Leben. An sie alle denken wir besonders.
Der Veteranentag soll auch sichtbares Zeichen dafür sein, dass die Politik gelernt hat. Im Alltag aber scheint vieles noch nicht zu funktionieren.
Warum sonst gelangen Annika, Alex und Robert einstimmig zu dem Schluss, die Bundeswehr, für die unser Herz schlug und zum Teil auch noch schlägt, hat genau dieses Herz gebrochen. Um den Kampf der Erkrankten gegen die Bürokratie geht es in der nächsten Folge. Das Ringen um Entschädigung, den Papierkrieg.
Man stand alleine damit da. Da kam keiner und hat gesagt, hier, hast einen Lotsen, hast einen Peer, hast einen irgendwen, einer, der hilft. Sondern man stand völlig überfordert da. Man machte Therapie, man nahm die Tabletten, man hatte die Probleme mit der Krankheit, man ging arbeiten und jetzt sollte man diesen Dreck auch noch ausfüllen. Man wusste überhaupt nicht, was da los war.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Chugaka Silaf. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit Timo Robben. Technik Konrad Winkler. Produktion Jürgen Kopp. Redaktion Ulrike Thoma. Distribution Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Mehr über das Karfreitagsgefecht und Alex erfahrt ihr in der ersten Staffel von Killed in Action. In Staffel 3 dann mehr über den Beginn des Afghanistan-Einsatzes und über Robert.
Traumatische Erlebnisse können Menschen manchmal auch zu furchtbaren Taten bewegen, wie ihr hier in Killed in Action hören könnt. Leider passieren schlimme Dinge bis hin zu Mord in unserer Gesellschaft aber weitaus häufiger. Darüber und wie die Fälle vor Gericht landen, das besprechen unser Kollege und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer im Podcast »Sprechen wir über Mord«. Ganz aktuell gibt es eine Sonderfolge zu hören. Zu Gast sind Angehörige der Opfer des RAF-Terrors in den 70er Jahren. Thomas Fischer und Holger Schmidt diskutieren unter anderem mit dem Sohn des entführten und ermordeten Hans-Martin Schleyer über die Situation, wenn der Vater mit dem Tod bedroht wird, und über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass sich die Regierung den Forderungen der Terroristen nicht beugen muss. Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.